Was passiert nach Ostern? Da war der Einbruch von Karfreitag. Da war die erste Nachricht von den Frauen. Und schließlich haben seine Leute ihn, Jesus, persönlich getroffen. Zweimal sogar, so bis dass am Ende sogar der Skeptiker Thomas überzeugt war. Das war Ostern. Was passiert nach Ostern? Wir hören den Predigttext für heute aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Düdymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Sagt zu ihnen Simon Petrus, ich gehe fischen. Sagen sie zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Sagt nun Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht etwas Zukost? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Sagt nun der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Sagt ihnen Jesus, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Sagt ihnen Jesus, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr ist. Tritt heran, Jesus, und nimmt das Brot und gibt es ihnen, ebenso den Fisch. Dies ist nun das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Was passiert nach Ostern? 7 Jünger. Einige von ihnen haben nicht zu den 12 gehört. 2 davon werden nicht mit Namen genannt, sind anonym. Was tun die, nachdem sie den auferstandenen Jesus gesehen haben? Sie gehen zur Tagesordnung über, zurück in den Alltag. Petrus sagt, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich gehe fischen. Zurück nach Galiläa, zurück ins Frühjahr. Als ob die Episode mit Jesus jetzt doch abgeschlossen ist. Zurück in das gewohnte Leben von vorher. Und diesem Wirklichkeitssinn von Petrus, dem können sich die anderen 6 auch nicht entziehen und sie sagen, gut, wir gehen mit. Jesus ist weg, aber das Leben geht weiter. Gehen wir fischen. Alltag, Beruf. Und sie stürzen sich in die Arbeit. Geben sich Mühe, strengen sich an, machen das auch kompetent, aber diese Arbeit bringt nichts. Sie bringt kein Ergebnis. In dieser Nacht fingen sie nichts. Als ob das alte Leben sie nicht wiederhaben will. Nachtschicht, schwere Arbeit, Blasen an den Händen. Und das Ergebnis? Nichts. Kein Schlaf, kein Erfolg, kein Essen. Das kann passieren. Arbeiten, mühen, ohne dass etwas dabei rauskommt. Ganze Lebensabschnitte können so vergehen. Ganze Abschnitte im Leben einer Gemeinde können so vergehen. Immer wieder das Netz auswerfen und wieder einziehen. Und da ist nichts. Und das nächste Mal wieder nichts. Und wozu eigentlich? Und dann wird es schon hell am Horizont. Der Morgen dämmert. Schluss für heute. Bei Tage fangen wir schon gar nichts. Da tauchen die Fische ab nach unten. Und so kommen sie zurück Richtung Ufer, übermüdet, ernüchtert, frustriert. Und genau da sehen sie diese Gestalt. Da steht einer am Ufer. Und das ist komisch zu der Zeit. Wir wissen, wer es ist. Sie, die sieben, die wissen nicht, wer das ist. Sie erkennen ihn nicht. Und dann ruft er ihnen etwas rüber, eine Frage. Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen, etwas Zukost? Etwas, was man so zum Brot dazu isst. Etwas Fisch zum Beispiel. Wenn Jesus fragt, wenn Gott fragt, dann sind das nie einfach solche Allerweltsfragen. Das sind das nie gewöhnliche Fragen, sondern das sind Fragen, die einen Menschen seiner Wahrheit näher bringen. Auch wenn sie ganz harmlos klingen. Auch wenn sie ganz nach ganz einfachen Sachen sind. Adam, wo bist du? Ehe es überhaupt richtig losging, war er schon weg vom Fenster. Hat es sich versteckt in den Büschen und schämt sich in Grund und Boden. Da reicht ihm diese Frage, Adam, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und Kain ist schuld am Tod seines Bruders Abel. Und diese Tat kann er nicht wieder gut machen. Maria aus Magdala, warum weinst du? Von Schmerz überflutet Maria, sucht sie den Lebendigen bei den Toten. Deshalb weint sie. Das sind keine gewöhnlichen Fragen, die da Adam bekommt, die Kain bekommt, die Maria bekommt. Sie wollen sie befreien von ihrer Scham, von ihrer Schuld, von ihrem Kummer. Und jetzt diese Frage. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen? Und das ist peinlich, die Frage. Jeden anderen Tag wäre das okay gewesen, hätten sie gesagt, gerne doch, wir waren ja die ganze Nacht fischen. Aber jetzt haben sie nichts, buchstäblich nichts. Nicht mal irgendeine kleine Sprotte. Ich weiß nicht, ob sie da gibt, aber das, was sie bisher gemacht haben, das hat nichts gebracht. Sie haben es nicht gebracht. Trotz aller Bemühungen leer. Und jetzt fragt er auch noch danach, ausgerechnet danach. Und das fällt schwer, das einzugestehen. Und sie antworteten ihm, nein. Nein. Nichts, wir haben nichts, keine Zukost, keinen Fisch, nichts zu essen. Wir haben nichts. Und das ist schwer, das einzugestehen. Ich habe nichts. Und vielleicht spricht Jesus sie deshalb so seltsam an, mit dieser eigenartigen Anrede. Kindlein, Kinderchen, sagt er, habt ihr etwas zu essen? Einerseits etwas sehr Persönliches, etwas sehr Intimes, Kindlein. Und andererseits, ein Kind muss auch nichts haben. Die Eltern kommen nicht und sagen, hast du was, hast du mal was zu essen, trägst du was zum Haushalt bei? Das ist bei einem Kind nicht die Frage. Das Kind muss einfach nur da sein. Und das ist in Ordnung und dann ist es gut. Ein Kind muss sich nicht schämen, weil es nichts hat. Das muss einfach nur da sein. Nein, wir haben nichts. Und dann, er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Die andere Seite, wenn das, was ihr gemacht habt die ganze Nacht, wenn das nicht funktioniert hat, wenn ihr es immer wieder gemacht habt und immer wieder und mit noch mehr Anstrengung und vielleicht mit noch einem größeren Netz und es hat wieder nichts gebracht, immer wieder das gleiche Ergebnis, warum probiert ihr es nicht mal anders? Dreht mal euren Kopf, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch eine andere Seite. Werft das Netz mal auf der anderen Seite aus. Die rechte Seite. In der Sprache Kanaans ist das die Glücksseite. Es ist die Seite Gottes. Da gibt es noch eine Glücksseite, eine Seite Gottes, die habt ihr in dieser Nacht überhaupt nicht gesehen. Also warum eigentlich nicht? Inzwischen ist es zwar hell und da kann man eigentlich nach ihrer Erfahrung auf allen Seiten gleichzeitig fischen, das bringt nichts. Aber sie machen es. Und sie machen es gar nicht so viel anders als vorher. Sie werfen wieder ihr Netz aus. Die gleichen Handgriffe, die gleichen Tätigkeiten, wie sie die ganze Nacht gemacht haben. Nur eben jetzt auf der anderen Seite. Nur eben jetzt auf das Wort von diesem Mann am Ufer hin. Und sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Schön einerseits. Plötzlich hat es geklappt. Fische über Fische, so viele, wie sie noch nie in dem Netz drin hatten. Die springen schon fast über den Rand. Könnten wir sagen, da wird ein Fischer wahrscheinlich glücklich sein, wenn er sowas erlebt. Aber eigentlich haben sie damit erstmal eine ganze Latte von Problemen. Das Netz ist schwer, darauf waren sie nicht vorbereitet. Und das gute alte Boot ist überfordert. Und sie kriegen das auch nicht rein ins Boot. Die vielen neuen Fische aufzunehmen, damit ist das Boot überfordert. Das funktioniert erstmal nicht. Und dann haben sie Angst um das Netz. Unser Netz, das ist so und so und das ist auch schon ein paar Jahre alt und das ist schon an vielen Stellen geflickt. Und das hat normalerweise auch gereicht, wenn da 10 Fische drin waren oder 15 oder 3. Aber jetzt wird das Netz diese Belastung aushalten. Dafür ist es eigentlich gar nicht mehr gemacht. Was ist, wenn es reißt? Dann sind die Fische alle weg und morgen geht es auch nicht, weil das Netz kaputt ist. Dann haben wir ein kaputtes Netz und können erst recht nichts fangen. Vielleicht Fragen, die sich manche Gemeinden auch stellen, wenn plötzlich 153 im Netz sind. Wird das funktionieren? Lieber nicht. Bevor Sie anfangen, diese Probleme zu lösen, ist etwas anderes wichtiger. Da ist so eine Erinnerung. Irgendwie kommt Ihnen die Szene seltsam vertraut vor. Fast ein Déjà-vu. Und einer sagt es, sagt nun der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Das ist eine kleine Szene, die hat es in sich. Der Jünger, den Jesus liebte, der begreift zuerst. Das ist der Jünger, der hinter dem Johannesevangelium steht. Im Vers 24 heißt es, dies ist der Jünger, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Viele haben ihn, also in der Selbstbezeichnung steht da immer der Jünger, den Jesus liebte. Viele haben ihn mit Johannes gleichgesetzt. Johannes und Petrus, zwei Führungspersonen der frühen Kirche. Sehr unterschiedliche Menschen, mit einer sehr unterschiedlichen Art, ihre Frömmigkeit zu leben. Und durchaus auch mit einer gewissen Konkurrenz, jedenfalls ihre Anhänger stehen in einer gewissen Konkurrenz. Und das war schon beim leeren Grab so. Da ist Johannes, sind die beiden losgerannt, Johannes und Petrus. Und Johannes war zuerst dort, 1:0 für Johannes. Aber er ist erstmal nicht reingegangen. Der Lieblingsjünger war schneller, aber er ist erstmal nicht reingegangen. Da war Petrus zuerst, der war da und sofort rein in das Grab. 1:1, unentschieden. Und hier wieder, der Lieblingsjünger erkennt zuerst, der durchschaut zuerst die Situation, der durchschaut zuerst, wer das ist da am Ufer, was da passiert. Aber er zieht erstmal keine Konsequenzen aus seiner Erkenntnis. Das wieder, das macht Petrus, der Draufgänger. Sobald er das hört, hat er sich schnell was umgelegt, sich halbwegs ordentlich angezogen, ins Wasser gestürzt und ist die letzten Meter geschwommen, weil es schneller geht. Die letzten 100 Meter schwimmen, ans Ufer warten, um schneller bei Jesus zu sein. Zwei Typen, Johannes, Petrus, der Meditative und der Impulsive. Johannes, der die Gabe hat, Erfahrungen zu Erkenntnissen werden zu lassen, Dinge zu erkennen, lange bevor andere sie erkennen oder die andere vielleicht gar nicht sehen würden. Und der das auch ausspricht, intuitiv, aber dann in dem, was er tut, zurückhaltend, vorsichtig. Und Petrus, der, wenn er eine Erkenntnis hat, die sofort in die Tat umsetzt. Willensstark, aktiv, risikobereit. Er überlegt nicht erst 10-mal, was könnte da schiefgehen, was könnte das sein, wie sieht das aus. Vielleicht erinnert ihr euch im Garten Gethsemane, da zieht er das Schwert und haut rein. Zack, überlegt wird später. Johannes ist schneller im Wahrnehmen, im Erkennen, aber er fasst nicht sofort Entschlüsse. Petrus kämpft sich unverzüglich durch, in dem Fall durchs Wasser. Der kontemplative, nachdenkliche und der aktive. Und jetzt könnte man ja fragen, was ist denn richtiger? Oder was ist geistlich angemessener? Und es ist spannend, wie der Verfasser hier mit dieser Unterschiedlichkeit umgeht. Es wäre ja zu erwarten, er ist ein Schüler des Johannes. Das ist ja ein Anhang zum Johannes. Das ist das Geistlichere. Und so könnte er die Geschichte erzählen, dass es ganz klar herauskommt. Petrus, der Macher, mit seiner impulsiven Art, was der immer so angerichtet hat, das ist schon schwierig. Johannes. Und das macht er nicht. Er entscheidet sich nicht für einen zugunsten des anderen, sagt nicht, diese Art ist richtig und die anderen, die müssen noch viel lernen, sind schon auch bei Jesus, aber die sollten mal bei Johannes in die Schule gehen. Das macht er nicht. Er sagt nicht, das ist besser, das ist richtiger. Er beschreibt beide in ihrer Verschiedenheit und lässt sie beide gelten. Beide Arten des Glaubens sind wichtig und sind gut. Und wenn wir die Geschichte angucken, kommen noch mehr heraus. Die brauchen sich, die ergänzen sich. Ohne die Erkenntnis des Lieblingsjüngers hätte Petrus das nicht umgesetzt oder er hätte in seinem Eifer irgendwas gemacht, was vielleicht auch daneben gegangen wäre. Und ohne Petrus wäre die tiefe Erkenntnis des Lieblingsjüngers erstmal ohne Folgen geblieben. Die wäre ausgesprochen worden und durch den Raum geschwungen oder durchs Boot, aber es wäre erstmal nicht viel passiert. Aber so zusammen hat Johannes das Richtige erkannt und Petrus hat es umgesetzt, hat das Richtige getan. Jeder bringt seine Stärke ein. Und sie haben jetzt nicht angefangen zu streiten, was ist richtig und wie gehen wir jetzt vor, sondern sie haben sich gegenseitig ergänzt. Sie haben sich gegenseitig geholfen. Und auf diese Art ist was richtig Gutes herausgekommen. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Modell, wie wir umgehen können mit unseren Unterschiedlichkeiten, mit unseren Einseitigkeiten auch, mit den menschlichen, charakterlichen, aber noch mehr auch mit unseren Unterschieden zu glauben, mit unseren Unterschieden den Glauben zu leben. In dem, was uns geistlich am wichtigsten ist. Dass dann nicht die einen versuchen, die anderen so ihre Art zu bekehren, sondern jeder seins einbringt und zusammen was richtig Gutes dabei entsteht. Und während der Lieblingsjünger also erkannt hat und Petrus gehandelt hat und macht und schwimmt, haben die anderen inzwischen das Problem mit dem Netz gelöst. Sie haben improvisiert, sie haben das Netz einfach zwischen zwei Booten gelassen, rudern das so an Land und ziehen es direkt aufs Ufer. Geht ja auch, haben sie bisher wahrscheinlich noch nie gemacht, aber hat funktioniert. Und dort erwartet sie eine Überraschung, ein zweites Wunder. Vers 9, als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus hatte ja gefragt, habt ihr was zu essen, habt ihr was zum Brot dazu? Und jetzt kommen sie, haben tatsächlich was und das Frühstück ist schon fertig. Ein Feuerchen, Brot, der Fisch brutzelt da schon, liegt schon geröstet auf dem Feuer. Jesus hat schon alles da. Und da kommt Ihnen sicher wieder eine Erinnerung. Brot und Fisch hatten wir doch auch schon mal. 5 Brote, 2 Fische, eigentlich nichts da und plötzlich doch genug. Alles schon da. Das, wovon Sie leben, hängt nicht an Ihrem Erfolg. Das hing nicht an ihrem Erfolg, als sie sagen mussten, nein, wir haben nichts, das Netz ist leer, nur ein alter Stiefel. Das hing nicht an ihrem Erfolg, als das Netz voll war, als sie die Stars waren in der Fischerszene. Sie kommen und was sie brauchen, was sie wirklich zum Leben brauchen, ist schon da. Das, wovon sie leben, hängt nicht an ihrem Erfolg. Das ist nicht ihre Leistung, das ist ein Geschenk. Nachdem Jesus sie gefragt hat, habt ihr was? Nachdem sie eine Menge gebracht haben an Fischen. Und damit sagt er ihnen auch, nicht das, was ihr bringt, begründet die neue Gemeinschaft. Und deshalb, wenn ihr mal nichts bringt, gefährdet es die auch nicht. sondern das, was ich für euch bereit habe. Das ist geschenktes Leben zuallererst. Was dann nicht heißt, dass es umsonst ist, ihre Mühe und das, was sie bringen, dass diese Arbeit nichts wert ist. Jesus hat sie ja gefragt und das war nicht eine Frage, die dann am Ende doch anders gemeint war. Und dann hat er ihnen gesagt, probiert es nochmal auf der anderen Seite. Und sie haben es gebracht, haben es probiert und das hat funktioniert. Und dann sagt er ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Jetzt sollen sie auch beitragen, was sie erarbeitet haben, was sie geleistet haben. Und sollen ergänzen, was schon da ist. Und wieder ist es Petrus, der sofort loslegt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land voll großer Fische. 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Also die Sorge um das Netz, am Ende hat es doch gehalten. Die ganze Geschichte, die ist voller Hintersinn, die ist voller Symbole. Zum Beispiel diese Zahl 153 Fische. Was ist das für eine eigenartige Zahl, abgesehen davon, dass es ziemlich viele sind. Und überhaupt der Fischzug, da steckt doch noch mehr dahinter als nur Thema Essen und dass das Netz nicht reißt. Das alles überspringe ich jetzt. Dazu gibt es nächste Woche eine Fortsetzung. Heute zum Schluss nur noch eins. Das Frühstück am Strand. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot, gab es ihnen, ebenso den Fisch. Kommt frühstücken, sagt er ihnen, kommt essen, lasst uns essen. Und das ist nicht irgendein Essen, das ist das erste Essen mit dem Auferstandenen. Die Jünger, die ihn allein gelassen haben, als er sie gebraucht hat. Die Jünger, die, nachdem er ihnen erschienen ist, wieder einfach in ihren Alltag zurückgekehrt sind, als ob nichts geschehen wäre und wieder fischen gegangen sind. Auftrag hin, Auftrag her. Diese Jünger lädt Jesus ein zum Frühstück am Strand. Und er zeigt ihnen so, dass er mit ihnen nicht gebrochen hat, dass er sie wieder annimmt, dass es wieder einen neuen Anfang gibt. So wie damals, als er sie berufen hat, mit ihm zu gehen. Das passiert nach Ostern. Eine Misserfolgssträhne, eine peinliche Frage, die ihren wunden Punkt nach oben bringt. Und dann erkennen sie Jesus mitten in ihrem Alltag, mitten in ihrem frustrierten Misserfolg. Da ist er wieder. Und sagt ihnen, egal was war, kommt zu mir, kommt frühstücken. Kommt und esst. Ich habe alles für euch bereit, was ihr zum Leben braucht. Amen.